So, Sie sehen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das ist jetzt eine Gesprächsrunde mit zwei Personen, die Sie hier erwartet. Jetzt waren wir gerade beim Schülerwettbewerb, jetzt kommen wir zu einer anderen, wirklich sehr, sehr guten Idee, die zugrunde liegt, nämlich die Frage, wie kann ich eigentlich als Nutzer von Medien merken, das ist echt, das ist wahr und das ist fake. Das ist ja eigentlich nicht nur bei jungen Leuten die Frage, auch wir müssen uns immer die Frage stellen, und sagen, wie kriege ich denn das eigentlich raus? Und da gibt es so eine Initiative bundesweit, die heißt Use the News. Und da sind ganz, ganz viele Medien drin, unter anderem die öffentlich-rechtlichen natürlich und einige private auch. Und die Idee kam auch von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Die waren auch mit dabei und dachten, irgendwie müssen wir was machen, gemeinsam mit der dpa, dass wir mehr junge Menschen dazu bringen, einfach zu wissen, wo können wir nachgucken, wie schaffen wir das, die Nachrichten ernsthaft zu lesen und zu sehen und herauszufinden, was gut und was nicht richtig ist. Da ist auch dabei Cosmo, ich weiß nicht, wer Cosmo kennt, das ist ein Radioprogramm, ein sehr, sehr schönes, ein interkulturelles, nämlich auch so eine Gemeinschaftsproduktion von WDR, Radio Bremen und dem RBB. Und eine der Moderatorinnen dort ist Busa Thiam, meine liebe Kollegin, die jetzt hier hochkommt. Und sie kommt nicht allein, sie hat eine Interviewpartnerin dabei. Und da ich jetzt schon gelernt habe, das ist eine ukrainische Exiljournalistin. Herzlich willkommen in Berlin. Und das ist Lina Safronova.
Vielen Dank. Dankeschön, danke, Katharina. Sehr. Ja, hallo, einen wunderschönen Nachmittag. Herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Ich muss mich hier erstmal ein bisschen einrichten und es ist auch so windig. Deshalb, ich habe Angst, dass mir was wegfliegt. Aber es funktioniert hier zum Bürgerfest auf dem Friedrich-Ewald-Platz. Vielleicht auch nochmal ergänzend interessant zu dem, was Katharina gesagt hat. Wer Bock hat, seine Medienkompetenzen zu stärken, sie hat es ja gerade schon ganz gut eingeordnet, Desinformation von seriösen Quellen zu unterscheiden und so weiter und so fort. Bei Use the News gibt es Newscams, das heißt über deren gleichnamige Instagram-Seite oder www.usenews.de sowie ja-der-nachricht.de bekommt ihr alle Termine. Ich habe als Millennial-Boomer natürlich die Termine auf deren Website gefunden. Ihr schafft das bestimmt schneller. Kleiner Tipp, am 18.09. oder 29.09. geht was in Berlin. Die werden aber auch bundesweit angeboten, also für all jene, die hier nicht aus Berlin stammen, die gerade angereist sind, die junge Familienmitglieder haben, die sich sagen, das wäre doch mal was für meinen Enkel, für meinen Neffen. Da gibt es Workshops mit Journalistinnen, ihr lernt, wie man TikTok-Videos schneidet und es wird natürlich sehr, sehr viel diskutiert, so wie jetzt, das werden wir machen. Ich freue mich sehr, denn wir wollen über vor allem Pressefreiheit sprechen. Das ist ja sozusagen die Basis der demokratischen Gesellschaft. Ich skizziere noch mal kurz den Ablauf. Wir haben jetzt bis 17.30 Uhr Maximalzeit mit Lina als Exiljournalistin aus der Ukraine. Habt ihr die Chance, aus erster Hand zu erfahren, was Pressefreiheit für sie bedeutet? Ich als Radiojournalistin gebe auch noch ein bisschen meinen Senf dazu, aber werde vor allem das Gespräch leiten zwischen Lina und mir. Und wir wollen es unbedingt interaktiv gestalten mit euch. Also ihr könnt auch direkt eure Fragen gerne an Lina stellen. Wir haben hier zwei Handmikrofone. Meldet euch dann einfach, wenn ihr eine Frage habt. Hebt eure Hand. Ich meine, ihr seid alle aus der 9. Klasse. Ihr könnt mich aber auch gerne korrigieren. Stellt euch gerne vor und dann gehen wir miteinander ins Gespräch. So, und als Icebreaker haben wir gedacht, ihr seht es schon, Mentimeter, das hilft immer. Ihr habt sicherlich alle euer Handy dabei, oder? Einmal nicken. Ja, sehr schön. Gut, dann gerne über das Thema menti.com den Code eingeben, 7901-7925. Oder ihr nutzt, das macht ihr wahrscheinlich auch am liebsten, den QR-Code. Und dann stellen wir euch nämlich Fragen und da könnt ihr dann ganz impulsiv, assoziativ oder was ihr alles auch schon wisst über das Thema oder über die jeweilige Frage, eure Gedanken reinschreiben. Okay, ich gebe nochmal die Nummer des Codes ein, 7901-7925 oder den QR-Code scannen. Habt ihr, haben Sie, wer vielleicht aus den hinteren Reihen mitmacht, den QR-Code? Auch einmal vielleicht ganz kurz nicken, damit ich weiß, wir sitzen alle im Boot. Alles klar? Einmal Daumen hoch. Ja, wir steigern uns sozusagen, wir fangen hier erstmal ganz basal an, aber ich denke, wir sind soweit. Gut, dann lautet die erste Frage, wer oder was bedroht die Pressefreiheit? Könnt ihr gerne mal eure Gedanken zu reinschreiben und natürlich, Lina, möchte ich jetzt auch von dir hören, was sind deine Gedanken zum Thema? Wer oder was bedroht die Pressefreiheit?
Ja, wir haben schon ein paar erste Gedanken auch hier, was eigentlich ganz gut ist. Und das wäre auch meine erste Antwort. Ich glaube, dass das größte Problem für Gesellschaft, für Pressefreiheit, das ist tatsächlich die Regierung, wenn es autoritarisch ist. Wenn es Diktatoren gibt, dann gibt es keine Pressefreiheit. Und es... Es ist eine Lehre, es ist okay.
Okay.
Ja, in Land, wo Diktatur herrscht, kann keine Pressefreiheit geben. Und das ist leider tatsächlich so. Und wir sehen es auch im Beispiel von vielen Ländern. Und das besprechen wir heute noch. Und ich sehe hier auch eigentlich ganz, ganz viel gute Ideen. Zum Beispiel Fake News sehe ich hier. Und das ist auch ein super großes Problem, auch jetzt in Ukraine und was alles zum Thema Krieg in Ukraine, in Russland geht in Nachrichten, da kann man sofort super viele Fake News finden und das bedroht natürlich die Pressefreiheit. Was kannst du dazu sagen?
Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass jemand hier geschrieben hat, die Öffentlich-Rechtlichen. Interessant, gehe ich gerne gleich drauf ein, aber ich gebe dir natürlich recht, Diktatoren bedrohen die Pressefreiheit, Propaganda, Desinformationen. Und ich habe mir ein aktuelles Beispiel genommen. Ihr habt es sicherlich mitbekommen, die Landtagswahlen vergangenes Wochenende in Thüringen. Und da hat tatsächlich die AfD alle Journalistinnen von der Wahlparty ausgeschlossen. Grund war ein Gerichtsurteil. Mehrere Pressevertreter hatten sich eingeklagt, waren zuvor ausgeladen. Da hat das Gericht gesagt, nein, alle brauchen den gleichen Zutritt. Aber die gesichert rechtsextreme Partei in Thüringen hat dann gesagt, okay, ja, da haben wir wohl zu wenig Platz, darf gar keiner mehr kommen. Und das ist natürlich ein Problem, denn wir wissen alle nicht, was Spitzenkandidat Höcke auf der Party beispielsweise für eine Rede gehalten hat, was sie da alles besprochen, gesagt, was sie getrieben haben. Und das ist natürlich ein Angriff auf die Pressefreiheit, was es, finde ich, sehr schön auch veranschaulicht. Also als Journalist, als Journalistin nicht die Freiheit zu haben, sich zu informieren und das Ganze dann natürlich sachlich, gut recherchiert und seriös einzuordnen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Haben wir denn, was ich mir noch notiert habe, zum Beispiel die Sicherheit von Journalistinnen auf Demos und auf Veranstaltungen? Teilweise werden sie ja angegriffen. Wir werden das auch noch in den späteren Fragen wahrscheinlich vertiefen. Dann ging es auch ein bisschen um Zensur. Das ist natürlich auch ein ernstzunehmendes Thema, sowie die zunehmende Überwachung auch von Journalisten werden auch häufiger vom Verfassungsschutz bedroht. Also auch da gibt es eine digitale Überwachung. Und ja, das geht vielleicht auch ein bisschen in Richtung Öffentlich-Rechtliche. Also ich glaube grundsätzlich die Medienvielfalt, wenn die in Gefahr ist, ist natürlich somit auch die Pressefreiheit bedroht. Vor allem, wenn es um Regional- oder auch Lokalzeitungen geht, die zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt werden, dann fehlt eine Vielfalt in der Berichterstattung. Und das ist natürlich wichtig. Und was auch noch wichtig wäre, hat das hier jemand geschrieben, die Öffentlichkeit. Ja, also die Akzeptanz, den Respekt den man natürlich auch seriösen Journalisten geben sollte weiterhin. Es gibt ja dieses Narrativ der Lügenpresse und da kommen wir in Richtung öffentlich-rechtlich. Das ist natürlich, da bin ich weiterhin sehr dafür, sehr wichtig, um Vielfalt, um fundierte Recherchen und Qualität der Berichterstattung zu ermöglichen. Lina, wie siehst du das?
Ja, absolut, auch. Was ich auch dazu noch sagen kann, ich gucke jetzt die ganze Zeit auf ein Wort hier, und nämlich Korruption, was hier in Deutschland gar nicht so oft vielleicht zu treffen ist. Aber wenn wir über Ukraine zum Beispiel reden und Ukraine vor dem Krieg reden, da war tatsächlich Korruption sehr große Probleme für Pressefreiheit und das konnte man wirklich sehen in Medien. Und nicht nur in Ukraine, natürlich in andere Länder, zum Beispiel in Russland ist es immer noch auch eine sehr große Probleme, dass die einflussreiche Personen einfach durch Geld, durch Macht einfach Einfluss auf Medien haben und das ist auch nicht zu unterschätzen.
Und ich würde gerne noch ergänzend dazu sagen, um auch Selbstkritik zu üben und nicht nur die ganze Zeit zu sagen, natürlich die Öffentlich-Rechtlichen sind die Besten und das ist das Tollste, was es gibt, sondern natürlich wird es problematisch, wenn beispielsweise in den Medienreden nicht unbedingt die Vielfalt der Gesellschaft abgebildet wird. Wisst ihr, was die Medienräte, welche Funktion sie haben, die Rundfunkräte? Ja, nein, einmal mit dem Kopf schütteln oder nicken. Genau, die Rundfunkräte, die sollen ja die VertreterInnen der Gesellschaft abbilden und auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kontrollieren. Also als Garant dafür, dass es kein Staatsfunk ist. Allerdings muss man dazu schon auch einordnend erwähnen, dass es viele PolitikerInnen, Vertreter von zum Beispiel Wirtschaftsverbänden oder auch Gewerkschaften gibt, die in den meisten Gremien sitzen. Und somit gibt es natürlich auch da ein wenig Luft nach oben, um es mal höflich zu formulieren. Aber ich würde sagen, wir haben schon mal einen coolen Eindruck von euch bekommen und wir gehen zur zweiten Frage. Und die zweite Frage lautet, welches Land hat weltweit die höchste Pressefreiheit? Also welches Land liegt auf Platz 1? Ah, da meldet sich jemand. Kannst gerne auch reinrufen, bitte. Schon mal sehr gut, geht in die richtige Richtung, vielen Dank. Also Skandinavien, da sind wir richtig, gerne. Norwegen, ja, Norwegen ist es, aber ihr könnt natürlich auch gerne weiter hier an dieser Stelle mit eingeben, was ihr meint. Norwegen zum 8. Mal in Folge ist auf Platz 1, das ist richtig. Lina, magst du einige der Gründe nennen?
Ja, das war tatsächlich richtig und Norwegen hat sehr, sehr geschützte Regeln für Arbeit der Journalisten. Also Journalisten sind gesetzlich geschützt und die Arbeit und Recherchen und auch die Medien da ist super vielfältig. Sie sind nicht staatlich, sie sind unabhängig. Und deswegen ist es wirklich so ein sehr guter Beispiel, wie Land und Medien zusammen existieren und sich zusammen weiterentwickeln.
Genau, also Finnland nochmal liegt auf Platz 5. Auf Platz 2 und 3 befinden sich Dänemark und Schweden. Was schätzt ihr denn, auf welchem Platz liegen wir? Auf welchem Platz liegt Deutschland? Ruft mal rein eine Nummer. 10? 10? Stabile 10? 9? 8, 7, 6, 5, 4, 10 ist richtig. Ja, tatsächlich, wir haben uns um einen Platz verbessert. Dann, Lina, wollen wir uns mal die gesamte Mengelage, die Weltkarte anschauen?
Ja, können wir dann ein Slide weitergehen?
Genau, mit Blick auf die Pressefreiheit.
Und hier können wir das schon mal in Farbe sehen, wie die Pressefreiheit in der Welt aussieht. Und natürlich, was rot ist, da ist die Lage sehr schwer und was grün, da ist alles besser jetzt. Natürlich gibt es immer Luft nach oben, wenn wir über Deutschland sprechen. Es gibt immer noch Angriffe auf Journalisten. Es ist leider auch so, aber trotzdem Platz 10, es ist super. Wenn wir über Ukraine reden, wo ich als Journalistin gearbeitet habe, die ist jetzt am Platz 61 und das ist tatsächlich besser als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir um 79, glaube ich, Und noch ein Jahr zurück war das noch 30 Plätze nach unten. Und ich würde sagen, ja, man sieht die Entwicklung und man sieht die Vielfalt der Medien, dass jetzt trotz Krieges und trotz alles, was passiert, trotzdem sich entwickelt. Sehr viele investigative Medien haben sich derzeit entwickelt, obwohl es eigentlich auch gefährlich ist wegen des Krieges, wenn du in Gebiete gehst, wo es wirklich, also diese im Osten der Ukraine, die Orte, die sind gefährlich, einfach für alle Leute, die jetzt gerade da sind und vor allem für Journalisten auch. Aber trotzdem, Platz 61, es ist schon gute Verbesserung. Und wenn wir auf andere Teil der Mappe schauen, können wir super viele Länder, die rot sind, zu sehen. Und jetzt ist eine Frage, was denkt ihr, welches Land ist am letzten Platz?
Habt ihr eine Idee? Gerne einfach reinrufen, welches Land liegt auf dem letzten, bitte? Nordkorea? Nein.
Nein, aber guter Punkt.
Ja, auf jeden Fall. So, was sagen die anderen? Wollen wir einfach auflösen? Ah, nee, da, ruf mal rein. Somalia, auch nicht schlecht, aber Lina, löse mal auf.
Okay, am letzten Platz ist in diesem Jahr Eritrea. Es wird gesagt, dass es so eine Informationswüste ist, weil die Situation da, in Mediensituation da ist kritisch mit Diktatur, Gefängnis und Foltergefängnissen für Journalisten. Und Nordkorea ist auch nicht so weit von Ende. Die ist am Platz 177 von 180. Und das war auch klar, mit Diktatur kann das leider nicht besser sein. Und wenn wir schon über Diktatur reden, dann kann man auch Russland anschauen. Und Russland ist am Platz 162, weil natürlich der Regime ist so, dass Medien, die gegen der Regierung sprechen, die wurden gefangen. Letztens haben, glaube ich, alle Medien hier in Deutschland auch berichtet, als Nawalny getötet worden ist im Gefängnis. Und das kann man leider schon sehr offen sehen.
Ja, also vielleicht, um da nochmal ein kurzes Fazit zu ziehen. 2013 standen noch 25 Länder in der besten Kategorie gut, 21 in der schlechtesten, sehr ernst. Und in diesem Jahr ist die Lage so, dass nur noch in 8 Ländern gesagt wird, hier ist die Pressefreiheit gut. Aber es gibt 36, wo man sagt, insgesamt, die ist sehr ernst. Also die Tendenz, es wird schlechter, es wird prekärer. Und wir kommen mal zur letzten Frage, die nächste Slide. Und die lautet, ihr dürft euch wieder beteiligen mit eurem Handy und euren Antworten. Oder Sie, natürlich sind alle eingeladen. Der QR-Code ist auch weiterhin einsehbar. Einfach darüber scannen und die Antwort eingeben. Wie kann man Pressefreiheit schützen? Ihre Gedanken, was hilft, um die Pressefreiheit eigentlich zu schützen? Also, wir haben hier ja schon sehr viele kluge Antworten von euch bekommen. Aufklärung, Schutz für Journalistinnen, wählen gehen, ihr seid smart. Quellenrecherche, auch richtig gut. Vielfalt. Lina, was sagst du?
Ja, es ist auf jeden Fall absolut richtig, vor allem, dass die Medien geschützt werden sollen, die Journalisten, die Reporterinnen und auch die Pressefreiheit und Meinungsfreiheit, die sind so eng zusammen. Und wenn wir am Beispiel von Russland anschauen, da sind nicht nur Medien, die gegen der Regierung sprechen, gefährdet, aber auch Leute, also einfache Leute, die etwas gegen der Regierung oder gegen diese Ideen, die da herrschen, was sagen, die sind auch gefährdet. Und ich kenne Journalisten, die auch jetzt in Exil sind, zum Beispiel die Sender Dost oder also die andere, die einfach raus müssten, weil das einfach nicht weiter ging. Und die Leute, die einfach in sozialen Medien was geschrieben haben und dafür in Gefängnis waren. Solche Leute kenne ich und das zeigt auch, dass Medien diese Freiheit, Pressefreiheit und Menschenfreiheit, also normale Meinungsfreiheit, die so eng zusammenliegen. Und Offenheit und Aufklärung sind sehr gute Punkte, weil man muss darüber reden, man muss darüber offen sein, dass diese Lage immer noch verbesserungsfähig ist. Quellenrecherche und Recherche sind auch immer gut, weil in Ländern, wo Vielfalt der Medien ist, gibt es immer noch die Gefahr, dass Desinformation oder Fake News irgendwo doch sein können. Und man muss immer aufpassen, was man konsumiert natürlich. Ja.
Also natürlich zum Thema Online-Medien habe ich mir auch noch notiert, dass natürlich die Regulierung von sozialen Medien und Online-Foren mit internationalen Menschenrechtsstandards stimmen muss. Aber gleichzeitig muss man auch sicherstellen, dass der Kampf gegen Desinformation nicht dazu benutzt wird, die Meinungsfreiheit einzuschränken. Und natürlich müssen demokratische Regierungen auch darauf achten, keine Gesetze zu erlassen, die von repressiven Regimen dazu benutzt werden könnten, um natürlich die Pressefreiheit einzuschränken. Und ja, Schutz für Journalistinnen, Nulltoleranz für Angriffe auf die Presse, Behörden, Regierungen müssen schützen. Ich danke euch sehr schon mal an dieser Stelle für eure klugen Gedanken oder Ihnen vielleicht einen kurzen Szenenapplaus. Ja, ihr seid ja sehr konzentriert und hoch aufmerksam. Das finde ich sehr schön an einem Freitagnachmittag. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die offene Diskussionsrunde. Einfach die Hand heben oder auf die nächste Slide reagieren, denn da habt ihr sowohl die Chance, eure Frage einfach via Handy einzugeben, die vor allem Lina beantworten wird, oder halt jetzt hier. Wir haben hier unsere netten Assistentinnen, die haben Mikrofone und wenn Sie eine Frage haben, dann gerne die Hand heben. Wir sind gespannt. Ich habe schon eine Person gesehen, die hat eine Frage. Gerne.
Ah ja. Geht? Jo. Frau Thiam, ich möchte kurz auf das Thema zurückkommen, was Sie eben ansprachen. Herrn Höcke nach dem Motto, kein Zugang und da weiß man nicht, was da passiert. Das stimmt ja so nicht ganz. Da waren ja sogenannte alternative Medien unterwegs, die, und das meine ich halt eben, oder ist vielleicht auch dann die Frage, die noch nicht so ernst genommen werden, deren Reichweite aber gerade extrem steigt. Da gibt es so Leute, die nennen sich Elia Tabere und Björn Banane und so. Die erreichen jetzt 70.000, 80.000 Leute inzwischen oder mehr über verschiedene Plattformen. Jetzt kann man sagen, es ist immer noch nicht viel, aber das wird dann transportiert über die Querdenker-Märsche und so weiter. Also aus meiner Sicht wird das noch unterschätzt. Und natürlich kommentieren die das, wie die gerade wollen. Der eine, den ich gerade angesprochen habe, der heult vor Glück, weil er ein Interview mit Höcke gekriegt hat und sowas. Kein Witz.
Ja, also vielen Dank erstmal für Ihr Statement und auch Ihre Frage. Ich würde da ergänzend sagen wollen, dass es natürlich, was meine Intention war, zu erklären, was bedroht die Pressefreiheit oder wo gibt es einen Angriff auf die Pressefreiheit, wenn halt die Vielfalt fehlt. Also das ist ja ein auch wichtiges Merkmal, das man sieht, auch zum Beispiel in verschiedenen journalistischen Redaktionen. Die einen sind vielleicht eher konservativ, die anderen sind eher links oder die anderen dann noch konservativer. Das ist ja wichtig, dass man das ganze Spektrum zeigt. Und das war sozusagen der Impuls zu sagen, das finde ich ein gutes Beispiel, um zu demonstrieren, warum in dieser Situation dann die Pressefreiheit auch bedroht ist. Aber trotzdem recht herzlichen Dank für Ihr Statement. Weitere Fragen oder auch gerne über das Handy, auch gerne an Lina. Das ist ja jetzt sozusagen unser O-Ton-Talk. Also ihr habt die Chance, von einer Exiljournalistin aus der Ukraine den Originalton zu bekommen. Ihr könnt wirklich jede Frage stellen. Wir können ja mal anfangen mit nochmal ganz einfach gefragt, wie sah es denn eigentlich aus vor dem russischen Angriffskrieg bezüglich dem Thema Pressefreiheit und wie ist es vor allem jetzt, 2,5 Jahre später?
Ja, also ich habe auch vor dem Krieg so eine Recherche gemacht über Nachrichtenagenturen in Odessa. Ich habe in Odessa gelebt und gearbeitet als Radiomoderatorin, als Journalistin. Und
schöne Hafenstadt, war ich auch mal.
Ja, absolut. Ich habe festgestellt, dass also da war 5 große Nachrichtenagenturen in Odessa und Gebiet damals und alle waren, also alle gehörten jemandem halt. Also ich habe festgestellt, dass es gibt keine unabhängige Nachrichtenagentur und die funktionierten eigentlich ganz so nicht so gut. Und das hat mich wirklich, wirklich frustriert in dem Moment. Und dann habe ich im Radio gegangen zu arbeiten, weil da konnte man natürlich offener sein und Fernsehsendungen waren auch so unabhängiger. Wir hatten, es gab natürlich immer wieder staatliche. Jetzt ist die Lage eigentlich auch, das kann ich nicht erklären, warum in Kriegszeit ist Lage besser als davor. Aber ja, jetzt ist es tatsächlich besser. Jetzt ist mehr Medien, die unabhängig arbeiten, was auch sehr gut ist. Und damals waren auch Fernsehsendungen und Zeitungen und Radio, zum Beispiel, ich habe auch beim Radio gearbeitet und da konnte man wirklich frei reden und frei sprechen und das habe ich sehr, sehr geschätzt. Jetzt sehe ich, dass natürlich, ja, es gab viele neue Medien, aber auch viele Medien sind geschlossen, einfach weil es zu gefährlich war, einfach weil die Leute das emotional nicht machen könnten, jeden Tag im Staat zu sein, wo Angriffe oder Bombardierungen sind. Das ist auch schwer. Das war für mich auch der Punkt, dass ich nicht normal berichten kann, weil mein emotionaler Zustand irgendwie nicht da ist. Also, und ich fühlte mich nicht gut da und ich habe verstanden, okay, ich kann hier nicht irgendwie unabhängig berichten, ich bin immer emotional, ich bin immer in diesem Einfluss.
Das kann ich an dieser Stelle gut nachvollziehen, also kurze Anekdote, ich saß am 24.02.2022 auch in der Redaktion beim Deutschlandfunk Kultur, da arbeite ich auch und saß da im Ressort Politik und ich musste da die Rede von Putin noch mal lesen. Und ich habe selber gemerkt, dass ich an meine Grenzen stoße. Mir hat es zwar dann geholfen, natürlich das Ganze wieder journalistisch einzuordnen, aber es gibt auch da vielleicht als Hinweis für alle Nachkömmlinge, die interessiert sind am Journalismus, manchmal die Schwierigkeit, seine Emotionen, so geht es mir zumindest immer wieder, zurückzunehmen. Du hast gerade gesagt, was auch der Grund war für dich, dann das Land zu verlassen, aber du hast wahrscheinlich immer noch Kontakt zu anderen Journalistinnen, auch Freunden, die wahrscheinlich über die Jahre hinweg ja, journalistisch gearbeitet haben. Wie gehen die mit der Situation um?
Ja, es gibt mehrere, ich glaube, so Mehrheit der Leute, in Journalisten und Journalistinnen, die in Ukraine gearbeitet haben, die sind jetzt nicht mehr in der Ukraine. Das ist auch Fakt. Es ist wirklich zu schwer. Irgendwie ja, kommt man zur Grenze und das war's. Aber ich habe noch Kontakt zu den Leuten, die da geblieben sind und da weiter als Journalisten arbeiten, die ja, natürlich nicht alle fahren direkt in Frontgebiete, da zu berichten, weil dafür braucht man natürlich noch zusätzliche Zusagen und alles.
Aber die Sicherheit wahrscheinlich.
Ja, und auch die Sicherheit, das ist natürlich super gefährlich. Aber ich folge auch die Leute, die dahin fahren, also schaue immer Berichte, was die da schreiben. Und es ist auch klar, dass man auch nicht alles schreiben darf, was im Krieg passiert. Zum Beispiel die Lagen von Gruppen, von Truppen, wie viele Leute zum Beispiel gestorben sind. Das darf man nicht alles weitergeben, was auch so, so zum Frage Pressefreiheit gehört. Ne?
Warum nicht?
Weil also diese, wenn du die Lagen schreibst und so, das kann dann von russischer Seite benutzt werden. also die Lage, wie viele Waffen da sind oder wie viele Leute oder wie viele gestorben sind. Also solche Sachen kann man zum Beispiel nicht immer schreiben. Und deswegen, es gibt immer Grenzen. Und also ich berichte ja auch nicht von der Front. Ich kann das alles nicht so super gut wissen. Aber ich wisse von den Leuten, die das machen, dass es auch nicht so einfach ist. Wenn die so wirklich super viel wissen und sehr viel sehen und sehr viel Leid sehen und die müssen da auch noch Abstand halten.
Ja, gibt es weitere Fragen? Ja, gerne. Wir haben hier unsere Assistentin, die kommt auf Sie zu. Bitte schön.
Ja, ich habe eine Frage zu den Verhältnissen in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine. Inwieweit erhalten Sie dort einigermaßen zuverlässige Informationen über die Situation dort? Man hört hier bei uns sehr wenig darüber.
Leider, es ist so, dass zu einigen Gebieten gibt es gar keinen Zugang für Medien. Zum Beispiel in Krim gibt es keine ukrainische Medien zurzeit, auch in Gebieten im Osten. Also alle besetzten Gebieten, da funktionieren ukrainische Medien natürlich nicht und da kann man die Informationen nicht finden. Es ist sehr selten, dass ukrainische Journalisten dahin fahren, was auch sehr gefährlich ist. Und da, also meistens wird es nicht zugelassen, dass die Journalisten in besetzte Gebiete fahren. Aber also man kriegt natürlich Informationen von der Kämpfer, die da vor Ort sind. Also ich habe auch zum Beispiel Kontakten zu meinen Freunden, die da am Front sind und die auch da ganz im Osten sind. Und die erzählen mir manchmal, ja, wir sind so im Kreis jetzt und wir wissen nicht, ob wir rauskommen oder nicht. Also es ist auch schon sehr emotionale Sachen und auch, dass du verstehst, dass du so ein bisschen Informationen bekommen kannst, aber nicht mehr. Zum Beispiel in Mariupol, als die Leute da in Besatzung waren, die haben auch keine Informationen bekommen und konnten kein Info weitergeben, weil die hatten keinen Strom mehr, keinen Internetzugang, also nichts. Und die konnten einen Gehörigen nicht anschreiben, die müssten einfach selbst den Weg rausfinden. Ich habe bei Nordwestzeitung, wo ich gerade arbeite, ich habe Podcast gemacht über Ukrainische, die geflüchtet sind nach Deutschland und über die Geschichte von dieser Menschen. Und es gab eine junge Frau mit einem Kind und sie ist von Mariupol nach Deutschland gekommen. Und sie war einen Monat da unter Besatzung und sie hat mir erzählt, dass sie, ja, also sie musste in der Wohnung ohne Strom, ohne Wasser einfach, das war Winter, das war Februar, das war kalt und sie musste einfach irgendwie in einen Laden, der komplett zerstört war, laufen, um etwas zu essen zu bekommen und die Information stand da gar nicht in Frage. Also wirklich, das ist nur so Überleben und leider, es ist nur von Leuten, die da sind, es ist einzige Quelle, wo man Informationen bekommen kann.
Aber vielen Dank für Ihre Frage. Gibt es weitere Fragen hier im Raum oder gerne auch über das Handy? Können Sie anonym über den QR-Code, den Sie oder den ihr scannt, eure Fragen an Lina, die Exiljournalistin aus der Ukraine, stellen, hier in unserem O-Ton-Talk. Vielleicht auch nochmal ganz basal, warum hat es eigentlich so einen hohen Stellenwert? Also sowohl gesellschaftlich als auch, wenn man da nochmal die demokratischen Gedanken weiterspinnt, warum ist Pressefreiheit einfach so essentiell wichtig?
Ja, weil Pressefreiheit ist deine Freiheit am Ende, weil Pressefreiheit ist für die Gesellschaft essentiell. Also wenn wir möchten in demokratischer Gesellschaft leben, dann ist Pressefreiheit einer der Grundsteine davon, dass wir wirklich richtige Informationen bekommen, dass wir uns frei äußern können, dass wir beeinflussen können, das, was gemacht wird oder die Entscheidungen, die getroffen werden. dass es nicht nur so direkt von der Regierung entschieden wird und einfach weitergegeben wird. Und das ist alles wirklich, also wie gesagt, dass Medien so vierte Macht sind. Ne? Und das ist diese auch Aufgabe, zu, also nicht nur Meinungen weiterzugeben, aber auch zu prüfen und Gesellschaft zu zeigen, was passiert, warum das passiert und was kann verbessert werden.
Und jetzt in deinem aktuellen Tagesgeschehen, was sind die Themen, die du bearbeitest?
Also ich schreibe natürlich auch zwischendurch Berichte darüber, was jetzt in Ukraine passiert. Ich habe Podcast gemacht zum Thema Ukraine-Krieg und jetzt gerade arbeite ich mehr im Video- und Audiobereich, ich mag wirklich so Geschichten, also ich mag Menschen, ich mag Geschichten und ich liebe es, so Geschichten zu erzählen von Menschen, die, also wie sie sind. Und das ist auch, was ich jetzt mache, ja.
Das klingt sehr schön. Also für alle, die gerade nochmal dazugekommen sind hier bei unserem O-Ton-Talk, wir möchten mit euch sprechen über das Thema Pressefreiheit und es gibt noch eine weitere Frage.
Ich habe jetzt mehr so eine allgemeine Frage und zwar, wenn es so um den Journalismus in Deutschland geht, da fällt einem als neutralen Betrachter auf, dass diese Medien, die etablierten Medien, meistens so Haltungsmedien sind, die irgendwie eine bestimmte Haltung einem reinhämmern wollen. Ne? Sobald es irgendwie um die, zum Beispiel um mehr rechtsgerichtete Parteien oder um die AfD im Besonderen geht, dann versuchen die irgendwie subtil zu diffamieren. Ne? Kann das sein, dass das daran liegt, dass so Journalisten oft aus einem begüterten Elternhaus kommen, weil man da als Journalist zuerst nicht so viel verdient oder wenn man so ein Volontariat macht und nachher auch noch nicht, bis man sich einen Namen gemacht hat. Und weil die eben so aus einem begüterten Elternhaus kommen, sind die halt mehr grün orientiert und wollen halt drum immer die AfD irgendwie diffamieren. Ne? Ist da was dran oder sehen Sie das auch irgendwie so? Oder
kann man... Also, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde jetzt die Partei, die zumindest in Teilen, in Thüringen beispielsweise, als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, glaube ich, ausklammern wollen und allgemein darauf antworten, dass eines der Themen, ich weiß nicht, wann Sie gekommen sind, aber wir haben am Anfang gefragt, was bedroht die Pressefreiheit, was ist sozusagen essentiell? Und dazu gehört natürlich auch das Thema Vielfalt. Und das Thema Vielfalt, das drückt sich natürlich zum einen darüber aus, wer alles in den Redaktionen sitzt. Und da sprechen Sie das Thema Klassismus an. Also gehört es natürlich genauso dazu, dass Menschen, die journalistische Arbeit betreiben, ja nicht nur aus gut situierten Familien kommen, sondern es vielleicht auch geschafft haben, über einen zweiten Weg oder einen nicht akademischen Weg dort stattzufinden und etwas zu lernen. Und gleichzeitig muss die Vielfalt sich aber auf jeden Fall auch, und das würde ich behaupten, tut sie ja. Wir haben ja gesehen, Deutschland liegt auch noch auf Platz 10, also immer noch im guten Bereich, muss sie sich natürlich auch in seiner Berichterstattung vielfältig ausdrücken. Das heißt, es kann jedes Medium, ob Print oder Radio beispielsweise, hat natürlich eine Haltung. Die Taz schreibt anders als zum Beispiel die Cicero, aber auch das ist ein Teil, der zur Demokratie gehört. Ich glaube, schwierig wird es einfach nur, wenn es nicht mehr um demokratische Werte geht. Aber Lina, du kannst gerne natürlich auch etwas dazu sagen.
Ja, also wir haben hier schon viel über, wie wichtig darüber gesagt, wie wichtig Vielfalt ist für Medien und für Pressefreiheit und für demokratische Medien. Und ich kann hier nur dir zustimmen. Vielen Dank für die Frage nochmal. Und ich glaube, wir müssen noch schauen, welche Fragen bei uns da in Mentimeter gekommen sind. da kann man vielleicht runter scrollen oder irgendwie schauen.
Ist da eine Frage gekommen über Mentimeter?
Hier steht 1:8, also das sollte man irgendwie...
Da müsste man da einfach mal, das ist sozusagen Ihr Hinweis an die Technik, einmal weiter Enter drücken bzw. runterscrollen. Ist das möglich, um zu schauen, ob wir da noch eine Frage aus dem Publikum bekommen haben? Ja, okay. Dann doch nicht, dann sind wir auch schon durch mit der Zeit. Ich habe es gar nicht mitbekommen. Es ist schon wieder 17.30 Uhr. Das ging aber ratzfatz, würde ich sagen.
Kein Uhr zu.
Genau, wir haben keine Uhr, aber wie sieht es aus? Ich schaue nochmal. Ja, ich kriege hier ein Zeichen. Was wir versucht haben hier ist natürlich, euch, sie zu sensibilisieren für den Wert von Nachrichten, Pressefreiheit, wir können es nur wiederholen, ist essentiell, die Basis einer demokratischen Gesellschaft. Ich danke dir, Lina Safronova, herzlich für deine Zeit. Use the News, auch dazu nochmal, ist ein Partnernetzwerk, eine Initiative der dpa und vielen anderen Medienpartnern. Ziel ist es, Menschen zu empowern, Nachrichten seriöse Quellen ausfindig zu machen und auch einen leichten Zugang zu oftmals politischen, komplexen Themen zu schaffen. Also wir hoffen, wir haben euch einen kleinen Exkurs gegeben, einen kleinen Eindruck verschafft. Heute hier beim Bürgerfest im Bundestag, da gab es einen, ich würde sagen, kompakten Einblick und nochmal der Hinweis, Use the News, Hashtag veranstaltet Newscamps, in denen lernen Sie, in denen lernt ihr, wie ihr Nachrichten nutzt, wie man sich Informationen einholt und sich vor allem durch den Dschungel der Desinformation und auch Manipulation kämpft und lernt zu differenzieren. Alle, die jetzt noch hier sind, die Lust haben, ihr bekommt einen Jutebeutel, da sind auch nochmal alle Infos, wenn ihr euch für Journalismus interessiert. Natürlich könnt ihr auch einfach gerne über Instagram oder Use the News euch an uns wenden. Und wer jetzt natürlich direkt auch mit uns in Kontakt treten möchte, auch gar kein Problem. Wir haben hier die wunderbare Sandra und Lara. Sandra, Lara, gebt euch doch mal kurz erkenntlich. Sie haben nämlich auch die Jutebeutel. Dann gerne bei denen melden. Um 19.30 Uhr findet noch ein Konzert statt von Esther Graf. Mein Name ist Busat Yam. Ich danke Ihnen, euch herzlich für die Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bedanken bei euch allen für Fragen, für Aufmerksamkeit und für diese super schöne Veranstaltung, dass man hier über solche wichtige Sachen wie Pressefreiheit, wie Demokratie reden kann. Ich finde das super und sehr wichtig. Danke sehr.
Herzlichen Dank, Lina.
Und wir bedanken uns natürlich auch bei euch beiden, ist ja keine Frage. Danke, Busat Yam, für das sehr interessante Gespräch und die moderne Art, das aufzubereiten. Das hat uns, glaube ich, auch mal ganz gut getan. Und danke an Lina Safronova.